Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.
Hack Institute Podcast. Das Feierabendgespräch rund um digitale Innovation.
Herzlich willkommen zum Hack Institute Podcast. Mein Name ist Alexander Speckmann und unser Thema in der ersten Episode sind Sprachassistenten. Apple Siri fristet ja nun schon seit 2011 ein Nischendasein auf unseren iPhones. Amazon Echo Geräte gibt es seit so circa anderthalb Jahren im deutschen Handel und die Google Home Smart Speaker circa halb so lange. Die FAZ zitiert das Marktforschungsunternehmen Traktika, das schon Ende 2017 mehr als 500 Millionen Menschen weltweit Sprachsteuerung nutzen, überwiegend auf Smartphones. Bis 2020 soll sich diese Anzahl verdreifachen, nicht zuletzt durch die wachsende Verbreitung von Smart Speakern. Heute zu Gast sind Volkmar Vogel von Rewe Digital, Lead Voice Assistant und Chatbot Engineer, damit folglich auch Chefentwickler der Rewe Sprachassistenten Skills, und Tim Kahle, Geschäftsführer der 169 Labs GmbH, die seit Anfang 2017 Alexa Skills und Google Actions für Kunden umsetzt. Außerdem ist er Host des All About Voice Podcasts, in dem er regelmäßig Interviews rund um Voice Apps, Commerce, UI etc. führt. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid.
Hallo. Hallo zusammen. Hi.
Stellt euch doch mal kurz vor, Volkmar, wer bist du, was machst du und welchen Smart Speaker hast du zu Hause?
Ja, mein Name ist Volkmar Vogel. Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahren bei der Rewe Digital. Angefangen eigentlich als klassischer Android-Entwickler, habe dort die Rewe-App mit aufgebaut und bin dann seit letztem Jahr rüber in den Bereich Voice Assistant und betreue jetzt vollkommen die Entwicklung der Rewe-eigenen Assistant-App, sowohl für Alexa als auch für den Google Home. Zu Hause privat bin ich zwiegespalten. Ich habe beides, um halt mit beidem halt rumzuspielen. Ich habe sowohl Alexa-Geräte als auch Google Assistant-Geräte.
Schön. Tim, auch bei dir die kurze Vorstellung. Wer ist Tim Kahle? Was machst du bei und mit 169 Labs? Und welchen Smart Speaker hast du in deine Wohnung gelassen?
Ja, hallo, auch erstmal von meiner Seite. Genau, mein Name ist Tim. Ich bin Mitgründer der 169 Labs GmbH und wir beraten Unternehmen im Bereich Smart Speaker und Voice Assistants und ja, ob die jetzt eine Alexa Skill brauchen oder eine Google Action, um zukünftig auch am Markt irgendwie bestehen zu können. Dabei machen wir aber auch die ganze Umsetzung von Skills, also heißt Voice User Interface Design, Skill Implementierung, aber auch Tipps für Vermarktung und Co. geben wir den Unternehmen auch. Ich bin da zuständig eigentlich für das ganze, den ganzen UX-Part. Mein Mitgründer Dominik ist unser Nerd in unserer Combo. Und zu Hause habe ich auch beide Systeme, aber tatsächlich Alexa hat da deutliche Überhand. Davon habe ich circa 6 Geräte hier im Einsatz und ein Google Home steht hier im Büro nur, um eben ab und zu auch mal mich mit irgendeiner Anwendung verbinden zu lassen.
Aber 6 Geräte ist ja schon mal eine Aussage, ne? Also ihr habt ja beide zu Hause stehen. Wie empfindet ihr denn die Reife im Alltag? 6 ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass es da durchaus einen Nutzen gibt. Also können die tatsächlich was?
Ja, also tatsächlich, Alexa ist jetzt aus unserer Wohnung irgendwie nicht mehr wegzudenken. Ja, also die Smart Home Anwendungen sind die am naheliegendsten sind. Die verwenden wir aber auch tatsächlich alle. Also unsere Wohnung ist komplett auch mit smarten Lampen ausgestattet und tatsächlich die Schalter, die normalen altertümlichen, die benutzen wir eigentlich überhaupt nicht mehr. Und genauso nutzen wir Medieninhalte, also Audio und zum Teil auch jetzt auch schon Bewegtbild auf dem Echo Show. Und das sind so die meisten Anwendungsfälle natürlich, weil die auch tagtäglich einfach gebraucht werden. Und ansonsten sind es mal ab und zu auch mal andere Anwendungen, aber naja, eher seltener, sage ich jetzt mal.
Und bei dir, Volkmar?
Bei mir ist es auch die Hausautomation. Einige Philips Hue-Lampen in der Wohnung verteilt. Zwar nicht die komplette Wohnung ausgestattet, da es die Lampen nicht für jede Fassung gibt. Das ist ein wesentlicher Punkt, was ich nutze. Da ich sehr gerne koche, benutze ich auch die Timer-Funktion halt sehr ausgiebig und lasse mich auch gerne über Skills mit Rezepten inspirieren. Musik ist ein wichtiger Punkt. Es ist super, dass man die Geräte in Gruppen zusammenschalten kann, um eine ganze Wohnung zu beschallen. Das sind bei mir so die Hauptanwendungsfälle.
Volkmar, du arbeitest ja bei Rewe Digital als Lead Voice Assistant und Chatbot Engineer. Rewe Digital ist eine Tochter des Rewe-Konzerns. Was ist denn die Aufgabe von Rewe Digital?
Die Aufgabe von Rewe Digital, das kurz zusammenzufassen, ist es, die digitale Transformation der Rewe-Gruppe voranzutreiben. Dabei unterstützen wir oder entwickeln wir hauptsächlich den Rewe-Lieferservice. Nebenbei helfen wir noch den anderen Abteilungen der Rewe-Gruppe mit digitalen Inhalten, wie zum Beispiel Social Media unterstützen wir andere Tochtereinheiten der Rewe-Gruppe.
Ja. Und warum interessiert sich Rewe für Voice Assistants und Chatbots? Also geht es dabei bei euch primär um Search Engine Optimization oder SEA oder den zusätzlichen Touchpoint mit dem User oder direktes Voice Commerce?
Für uns ist es eine spannende Technologie, die wir uns da einfach mal anschauen. Wir nutzen das natürlich als weiteren Touchpoint an den User. Wir sehen, dass diese Geräte halt hohe Nachfrage haben und für uns ist es erstmal ein technischer Proof of Concept und zu gucken, ob das vielleicht für die Zukunft was sein kann.
Warum habt ihr euch genau jetzt dazu entschieden, Skills und Actions für Alexa und Google Assistant zu entwickeln und zu veröffentlichen?
Lustige Geschichte. Ich habe letztes Jahr privat damit angefangen und hatte für die Firma ein Proof of Concept auf Basis von einigen unserer APIs gebaut. Man konnte halt Rezepte erfragen, Angebote sich anhören und habe das in der Firma rumgezeigt. Das hat regen Anklang gefunden und daraus ist jetzt ein eigener Bereich entstanden.
Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt jetzt einen Skill von Rewe, ne? Also es gibt den einen Alexa-Skill beziehungsweise die eine Alexa, die eine Google Action.
Das ist korrekt, genau.
Und was kann dieser Skill, diese Action aktuell?
Der aktuelle Funktionsumfang bezieht sich auf den Bereich Rezepte und Angebote. In dem Rezeptebereich können wir dort suchen, das Rezept des Tages uns anhören, die Zutaten, die Zubereitungsschritte zu Rezepten uns ausgeben lassen, uns beim Kochen unterstützen. Und im Angebotsbereich kriegen wir gerade deutschlandweit die Angebote rein.
Du hast uns ja euren Alexa-Skill am Tag des Releases direkt bei unserem Open Hack Lab im Januar auf der Echo Show zeigen können. Und diesen Echo Show gibt es ja nun auch erst seit kurzem auf dem Markt. Habt ihr bewusst auf Smart Speaker mit Bildschirm geschielt oder ist euer Skill auch ohne Bildschirm komfortabel nutzbar? Bei Rezepten ist das ja keine unberechtigte Frage, ne?
Das ist keine unberechtigte Frage, das stimmt. Der Skill funktioniert auch rein per Sprache, aber natürlich ist gerade Rezepte sowas, was sehr visuell gut funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir nur den Rezepttitel höre, inspiriert mich das natürlich nicht so sehr, wenn ich ein Bild von gekochten Rezept sehe. Deswegen unterstützen wir dort beide Plattformen. Sowohl die Display-gesteuerte, wo wir dann natürlich die Rezepte gut spielen können, als auch die reine Voice-Seite.
Wie seid ihr bei der Entwicklung der Skills vorgegangen? Gab es da Unterschiede so in der grundsätzlichen Vorgehensweise für Alexa-Skills und Google Actions?
Ja, also wir versuchen dort beide Plattformen so gleich wie möglich zu halten. Wir haben eine Kernlogik in dem Fall, die mit unserem Backend spricht und für beide Plattformen dann jeweils eine Antwort zusammenbastelt. Dabei ist aber größtenteils der Funktionsumfang identisch.
Ich war ja jetzt schon zweimal Zeuge von deiner hervorragenden, wirklich hervorragenden, kann ich jedem nur raten, Einführung in Dialogflow, dem Tool, mit dem man Google Actions bauen kann, wohl aber auch rüberportieren kann zu Alexa. Da habe ich aber auch schon beim Bots Cologne Meetup gehört, dass das nicht immer unbedingt reibungslos funktioniert. Also gab es unterschiedliche Meinungen im Saal dazu.
Ja, ich würde selbst nicht empfehlen, aus Dialogflow Alexa Export zu machen. Es gibt keine direkte Unterstützung, da das Amazon-System dort geschlossen ist in sich. Man hat zwar die Möglichkeit, aus Dialogflow seinen kompletten Agent zu exportieren für Alexa. Funktioniert, glaube ich, meines Wissens nach nur mit der alten API. Die haben wir jetzt auch relativ viel umgestellt. Es ist schwierig, sage ich einfach mal so.
Okay.
Ich habe es versucht und es ist für meine Fälle, da wir auch schon mit Alexa angefangen sind, auch schwierig, dort den Export zu nehmen und dann in ein bestehendes System einzupflegen. Für einen Neustart mag es vielleicht funktionieren, aber nichts für was Bestehendes eher nicht.
Und für die Echo Show, ist das nochmal eine besondere Hürde?
Es ist eine Erweiterung von dem JSON, was man am Ende zurückwirft an den Amazon-Server. Und dort ist halt ein weiterer Parameter, sind Attribute, die halt für die Anzeige auf dem Show zuständig sind. Ähnliches gilt auch für Google Assistant. Dort gibt man fürs Phone oder für den kommenden Smart Display auch einfach nur weitere JSON-Elemente in der Ausgabe zurück und schon hat man die Ansicht.
Ist man da denn relativ frei im Gestaltungsspielraum oder ist das ziemlich eingeschränkt, was man da machen kann ästhetisch?
Es ist ziemlich eingeschränkt. Es gibt dort ein Style Guide für beide Plattformen jeweils, welche Rich Responses es gibt, die man zurückspielen kann. Dann auch, welche Felder man davor befüllen kann, was man damit machen kann und wo die Limitierungen sind. Und die sind auf beiden Plattformen relativ stark limitiert.
Aktuell haben ja beide Plattformen noch zusammen so 90% Marktanteil im Bereich Voice User Interface. Ist bei euch denn auch geplant, was für Siri, Bixby und Cortana zu machen?
Wenn die Plattformen irgendwann mal relevante Zahlen haben, kann man sich das sicherlich anschauen.
Ja, eigentlich sollte man ja bei Cortana erwarten, dass sie das hätten, ne? Durch die ganzen Windows-Installationen. Aber wahrscheinlich habt ihr da bessere Insights oder auch schon mal euch Gedanken zu gemacht, wie weit es denn genutzt wird. Ne? Nur weil es installiert ist, also ich kenne es von Siri, ich benutze es eigentlich nie, weil ich oft genug enttäuscht wurde. Und so langsam werde ich über Alexa wieder zurückgeführt, auch mal Siri eine Chance einzuräumen. Aber das hat für euch aktuell keine Relevanz?
Wenn es noch aktuell nicht. Also wenn sich dort irgendein Trend entwickeln sollte, kann man sich das sicherlich mal anschauen. Aber aktuell sind die Plattformen einfach nicht relevant, da man dort gar nicht so einfach draufkommt und die Verbreitung ist da einfach nicht gegeben.
Welche Funktionen sind bei euch noch weiter geplant? Also auch gerne allgemein im Bereich Chatbots. Ne? Du bist ja nicht nur Voice Assistant Lead, sondern auch Chatbot-Engineer.
Weitere Funktionen, letztendlich alles das, was wir auch in der Rewe-App können oder mit unserem Webshop, werden wir auch sukzessiv halt in unsere Actions einbauen. Das bezieht sich jetzt zum Beispiel auf Marktsuche, das wäre ein Schritt, der kommt, als natürlich auch am Ende des Online-Shopping.
Seit Ende 2017 gibt es ja im Alexa-Skillshop auch die Möglichkeit, Geld für Skills zu nehmen. Tim, wie ist denn da das Interesse bei euren Kunden? Ist das eine Hürde gewesen, dass bislang für Skills und Actions kein Geld genommen werden konnte, also die grundsätzlich kostenfrei veröffentlicht werden mussten und dann Kunden gesagt haben, ja, also dann gehen wir den Entwicklungsaufwand aber noch nicht, oder ist das eher anders bei euch?
Ja, momentan ist das Ganze ja noch in einer geschlossenen Beta in USA möglich mit dem sogenannten In-Skill Purchasing. Also man kann irgendwie Zusatzinhalte, weitere Inhalte, kostenpflichtige Inhalte innerhalb eines Skills dann sofort kaufen, freischalten und es wird dann über den Amazon-Account abgerechnet. Das gibt es in Deutschland noch gar nicht. Also da ist noch keine Beta oder irgendwas. Das ist einfach hier noch gar nicht möglich. Das heißt, deine Frage ist ganz berechtigt, wie das ist mit der Hürde und den kostenfreien Skills, wie das ist. Was wir jetzt in den letzten 12 Monaten erlebt haben, ist eigentlich, dass das Interesse grundsätzlich an der ganzen Thematik immer weiter steigt. Das heißt, wir machen momentan wirklich sehr viele Workshops bei Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Industrien und Branchen, um die für das Thema grundsätzlich mal abzuholen und mal wirklich auch, wir müssen die Technologie ja momentan auch noch ein bisschen evangelisieren, sage ich mal, damit man mal merkt, was da überhaupt möglich ist und auch vielleicht auch nicht möglich ist. Und momentan ist das für viele Unternehmen natürlich ein Marketing-Tool. Ja, es gibt jetzt noch nicht so viel. Man kann jetzt aber auch, sag ich mal, sich den Platz in der ersten Reihe sichern. Ja, ich meine, mit den Skill-Namen und so, das ist nicht wie mit Domains. Ja, die sind also nicht alle einzigartig und unique. Aber wenn ich jetzt schon dabei bin, dann habe ich im Zweifel vielleicht als Content-Anbieter, sagen wir zum Beispiel im Bereich Nachrichten oder sowas, dann einfach vielleicht schon eine Nutzerbasis und vielleicht für ein spezielles Thema auch eine höhere Relevanz im Vergleich zu anderen Unternehmen. Und das heißt, wenn jemand jetzt später dazukommt und vielleicht das gleiche Thema behandelt, kann es sein, dass er einfach da ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil ich einfach schon da bin und diesen Platz, dieses Thema schon entsprechend besetzt habe. Und wie gesagt, das ist ein Verkaufsargument für uns gegenüber unseren Kunden, ja, also den First-Mover-Effekt auszunutzen. Und das andere ist, jetzt einfach dabei zu sein und, sag ich mal, in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten jetzt Sachen auszuprobieren, Prototypen zu machen und eben zu lernen, da die ersten Schritte zu machen und dann vielleicht auch Kinderkrankheiten und sowas schon ausmerzen zu können und dann, wenn es richtig losgeht, bald dann einfach schon Vorteile zu haben gegenüber anderen Unternehmen.
Und so eine Action hat ja auch nochmal den Vorteil, dass sie nicht nur auf so einem Google Home Smart Speaker läuft, sondern dann direkt auch für den Voice Assistant zur Verfügung steht, ne?
Genau. Ich glaube, die 400 Millionen Geräte sind das jetzt, glaube ich, momentan weltweit, oder bis zu 400 Millionen Geräten, auf denen grundsätzlich der Google Assistant verfügbar ist. Natürlich sind da von den 400 Millionen sind 399.500.000 sind Handys, aber das ist natürlich schon eine riesen Reichweite, auf der die man auch nicht unterschätzen sollte, auch wenn wir jetzt sagen, okay, im Bereich Smart Speaker hat Alexa natürlich mit den Echo-Geräten klar die Nase vorne, einen großen Marktanteil, aber ich würde Google da auch nicht jetzt unterschätzen langfristig, die haben auf jeden Fall die Power, da auch relativ schnell auch aufzuholen. Ja, und es gibt auch, wie gesagt, ein paar Funktionen, die sind auf jeden Fall ein bisschen schöner oder besser oder intuitiver auch bei den Google Actions. Aber es ist einfach ein bisschen anderes System. Also ich finde, die User Experience ist ein bisschen anders bei den Google Actions als bei den Alexa Skills. Und bei den Alexa Skills fühlt sich irgendwie, ich finde es momentan zumindest flüssiger an, aber ich weiß nicht, ob ich da dem Volkmar jetzt komplett widerspreche. Ich hoffe nicht.
Volkmar zieht ein Gesicht, das kann nur ich sehen.
ich spreche nicht vom Natural Language Understanding, also von den NLU-Leistungen und Kapazitäten, die beiden Systeme aufbringen. Da ist Google, glaube ich, ein bisschen an manchen Stellen etwas besser. Aber ich finde es, oder das ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, ich finde es eben irgendwie ein bisschen seltsame Verbindung, wenn ich erst mit dem Voice Assistant spreche und der mich mehr oder weniger mit der Anwendung dann verbindet und weiterleitet. Das fühlt sich für mich so ein bisschen wie eine Telefongeschichte an. Aber das ist vielleicht auch jetzt nur meine persönliche Meinung.
Ja, aber durchaus nachvollziehbar, ne? Also wenn wir das hier bei uns im Lab Leuten zeigen, wir haben ja auch fast alle Geräte da, zumindest von Google und Amazon, dann ist das nicht so ein super nativer Umgang, ne? Also man versucht das Gerät schon direkt zu fragen und dass man dann erst eine Anwendung starten muss, um da drin dann die nächste Frage zu stellen, ist auch...
Ja.
Manchmal ein bisschen umständlich, ne?
Ja, also das, wie gesagt, das ist auch bei Alexa ist es auch natürlich blöd momentan, dass man schon sich ganz gut merken muss, wie man jetzt eine bestimmte Anwendung anspricht oder öffnet und startet. Das muss sich in Zukunft auch ändern, ja, dass sich das alles so anfühlt, als wäre das dahinter ein riesiger Skill, in Anführungszeichen, der alle meine Anfragen beantworten kann, ja, und wer dann quasi der Absender der Informationen dahinter ist, kann ich vielleicht auf Nachfrage herausfinden oder ich krieg's vorher angekündigt oder sowas, ne, dass ich weiß, welche Quelle da jetzt dahinter ist, welche Anwendung. Aber das muss sich, damit das irgendwie sich natürlicher anfühlt und wirklich auch natürliche Dialoge entstehen können, müssen sich beide Systeme, glaube ich, ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich glaube, jetzt grundsätzlich ist das, weil wir es gelernt haben, auch auf dem Smartphone, dass eine Anwendung zu suchen, zu öffnen und dann damit zu interagieren, ist vielleicht auch das der Zwischenschritt jetzt in Anführungszeichen auch gar nicht schlecht, um sich grundsätzlich an die Technologie erstmal auch heranzutrauen oder damit umzugehen, ja.
Wobei das ein Riesenspannungsfeld ist, ne? Was du da ja auch gerade aufzeigst. Also wenn ich Informationen anbiete und so eine Applikation entwickle und dann diese Information zur Verfügung gestellt wird, ohne dass deutlich wird, wer diese Information zur Verfügung gestellt, das nimmt dann ja vielen Menschen die Relevanz, überhaupt die Information zur Verfügung zu stellen. Ne? Da kommen ja sowieso spannende Zeiten auf Unternehmen zu, wenn ich aktuell eigentlich noch die Situation habe, ich gebe etwas in meinem Browser bei Google ein und bekomme 5 Treffer und sehe die und kriege dazu auch noch visuelle Informationen und noch eine Bannerwerbung nebenbei angezeigt. Und anstatt jetzt irgendwie nach einem indischen Restaurant in meiner Umgebung selbst über Google Maps zu suchen, wo ich dann ja auch schon gar nicht mehr in der Google-Maske bin, sondern in der Applikation rund um Navigation und da die Informationen bekomme, kriege ich jetzt auf einmal nur noch ein Ergebnis genannt, ne? Also wie geht man damit als Unternehmen um?
Da kommt ja die Macht von Google ins Spiel oder auch dann entsprechend später wahrscheinlich auch von Amazon, dass man implizit halt aufgerufen wird. Wir sehen das jetzt, was für uns, für die Rewe-Skill häufig passiert. Der Benutzer aktiviert uns nicht, weil er uns als Namen nennt, sondern er sucht nach einem Rezept. Und wir werden von Google dann vorgeschlagen. Das ist dieser implizite Aufruf. Das heißt, jemand spricht mit seinem Google Assistant und sagt so, gib mir ein Rezept für Schokoladenkuchen. Und dann kommt dann auf Rückfrage von dem Google Assistant, hey, dafür könntest du zum Beispiel die Rewe-App nutzen. Da kann der Kunde ja oder nein sagen und landet dann entsprechend bei uns. Das wird es auch für alle anderen Bereiche geben. Dass der Kunde dann, dass Google nicht mehr allwissend sein muss, sondern es gibt für alle Spezialisierungen dann auch eine Antwort von einer speziellen App. Und es ist das Gleiche, was Amazon jetzt auch anfängt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Rezept, ohne dass du die App nennst, geht halt eine Rezepte-App dafür auf.
Genau, und wenn ich da kurz noch anfügen darf, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, wenn ich eine Webseite veröffentliche, dass ich Google die erstmal zuschicke und die verifizieren lasse und zertifizieren lasse und die schauen, ob ja jeder Link drin funktioniert und jeder Button irgendwie anklickbar ist. Klar gibt es auch eine Qualitätskriterien, um grundsätzlich ins Google-Ranking aufgenommen zu werden, ganz klar. Aber bei Amazon haben wir immer, oder bei Google Actions auch, haben wir immer noch auch die, sag ich mal, das Zertifizierungsteam des jeweiligen Anbieters, der meine Anwendung irgendwie prüft in irgendeiner Art und Weise. Das heißt also, ich habe da schon eine gewisse Hürde oder vielleicht auch ein Qualitätslevel, um grundsätzlich überhaupt als Anbieter dann für eine bestimmte Information aufzutreten. Ne? Und wenn das so funktioniert, wie jetzt gerade auch bei den Google Actions und bei Alexa Skills, dass dann Empfehlungen ausgesprochen werden vom System, wie das dann bewertet wird und wie das quasi gerankt wird dahinter, das ist dann wahrscheinlich noch eine andere Frage, aber ich glaube, so kann man das schon auch dem Nutzer irgendwie transparent oder transparenter darstellen, welche Informationsquelle er anzapft und dass Amazon und Google bei den Actions und Skills dafür einfach auch sorgt, dass da jetzt nicht deine Fake-News-Seite in Anführungszeichen irgendwie im Hintergrund die Meldungen, die letzten Nachrichten aus Politik oder sowas dann vorliest oder ansagt. Mhm.
In dem Kontext natürlich auch spannend, wie man jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung umgeht, ne? Also man muss ja so schon den Geräten häufiger mal geduldig zuhören, bis die ihre Antwort zu Ende formuliert haben, bis man dann weiter springen kann. Und wenn man jetzt noch die Bestätigung dafür abgeben muss, dass folgende Daten danach noch weiterverarbeitet werden, dann kann das unter Umständen sehr lange dauern, bis man eine Antwort auf seine Frage erhält. Wie seht ihr das?
Das ist natürlich ein Thema, was wir, also klar, ich glaube jetzt bei dir, Volkmar, zum Beispiel bei der Rewe, ne, ist das mit Sicherheit auch ein Thema, das ihr auf dem Zettel haben müsst jetzt ab dem 25. Mai, genau, und wir stellen uns diesen Fragen natürlich auch, wir haben ja jetzt unterschiedliche Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten aus unterschiedlichen Branchen. Sehr heikel wird es natürlich so im Bereich Healthcare und sowas und Sport, dass da entsprechend auch noch andere Dinge da noch mit berücksichtigt werden müssen. Aber das Thema rund um Datenschutz grundsätzlich ohne die ganze Datenschutzgrundverordnungskiste ist eins, dem wir uns stellen müssen und uns maximal sicher sag ich mal, aufstellen müssen, damit es dann keine Abmahnung und Strafen dann rieselt ab Ende Mai. Aber du hast recht, völlig recht. Also es kann unter Umständen die ganze Nutzer Experience bei den ganzen Sprachassistenten unter Umständen deutlich beeinträchtigen. Ja, aber kann eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass es da einen Weg gibt, dass es eben nicht, wie du es beschrieben hast, so noch hakeliger wird, als es jetzt momentan schon ist teilweise.
Ich glaube, das ganze Thema ist auch ein bisschen noch relativ viele Grauzonen da drin. Also wenn man zum Beispiel überlegt, dass der Benutzer zu Anfragen, wo personalisierte Antworten kommen, natürlich seine Zustimmung geben muss, da ist die Frage, ob das rechtlich schon komplett definiert ist, ob man dann halt eine Ausgabe macht, so hey, du musst dem jetzt per Ja zustimmen, ob ich, wenn ich dir personalisierte Informationen gebe. Ich denke, da ist das Thema Voice noch nicht bis zum Ende durchgeklärt von den Rechtsanwälten.
Kommen also noch spannende Zeiten auf uns zu. Weil, zumal ja auch, wenn man so einen Alltagshelfer hat, der einen so omnipräsent umgibt, was ja auch eine Verheißung ist, genau in diesem Kontext der Smart Speaker vor allen Dingen auch, Profilbildung unglaublich spannendes Feld ist, um halt auch guten Service zu erbringen. Da wird es mit Sicherheit jetzt Leute geben, die mir widersprechen und sagen, nein, Informationen kann man auch rausgeben, ohne Profile zu bilden. Das ist vollkommen korrekt. Also wenn ich eine Information zu einem Film haben will oder ein Rezept zur Lasagne haben will, dann ist das noch nicht zwingend notwendig, darüber ein Profil zu bilden. Wenn ich allerdings das Gerät frage, nenn mir ein Rezept für Lasagne und das Ding weiß, dass ich glutenunverträglich und vegan bin und mir deswegen dann auch genau das Rezept raussucht, was für mich eine Relevanz hat, dann habe ich dadurch ja einen erhöhten Nutzen. So, dafür muss ich dann als Kunde bereit sein, einer Profilbildung zuzustimmen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das mit der DSGVO so funktionieren wird, ob das dann noch so komfortabel bleibt.
Wir können ja an der Stelle nur smart sein, wenn wir auch was über den Kunden wissen. Das verbaut uns halt Möglichkeiten, wenn wir nicht über den Kunden lernen können, weil wie können wir dann für den Kunden relevante und sinnvolle Antworten liefern?
Was ich voll und ganz nachvollziehen kann, ist so einfach Transparenz, ne? Also wenn Daten über mich gesammelt werden, dann teil mir das auch bitte mit und dann kann ich ja selber entscheiden, ob ich dabei zuhöre oder einfach direkt auf OK klicke, ne? Also das ist jetzt auch ja nicht schlecht gedacht, auch wenn gerade auf Unternehmen, die dann personenbezogene Daten verarbeiten, jetzt wirklich immens was zukommt. Ich vermute mal, in größeren Unternehmen, da richtet man dann personelle Kapazitäten ein. In kleineren Unternehmen verteilt sich das auf die Schultern, die da sind. Und die sind in der Regel auch keine Volljuristen, die sich damit auseinandersetzen müssen.
Momentan haben wir da auch noch ganz, also finde ich, noch ganz trivialere Punkte, die ganz wichtig sind aus meiner Sicht, ist überhaupt mal zu wissen, wer hat diesen Skill erstellt, ja, mit dem ich gerade kommuniziere, weil ich bei Amazon zum Beispiel als Entwickler Fantasienamen eingeben kann, als Herausgebernamen oder als Publisher-Name und ich im Zweifel überhaupt nicht weiß, ja, wer steht hinter diesem Skill, wo ist das Impressum dazu, ja, oder wer ist der Anbieter dazu. Das ist momentan bei vielen Skills überhaupt nicht rauszufinden. Bei uns steht überall 169 Labs GmbH drunter, ja, da kann ich irgendwie hingehen und gucken. Und im Zweifel mich mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Manche, die Hobbyentwickler und so weiter, die haben im Zweifel keine Webseite oder irgendwas oder irgendwie eine Kontaktadresse da entsprechend hinterlegt. Deswegen haben wir schon überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, dass jede Anwendung, genauso wie es voreingestellte Intents gibt, wo wir Hilfe anbieten müssen, dass es auch sowas gibt wie so ein Impressumsintent oder sowas, wo ich einfach immer bei jeder Anwendung sagen kann, so, wer ist das jetzt? Wer hat mir jetzt diese Information gegeben, ja, wenn ich es nicht eh angesagt bekomme? Und wie kann ich denjenigen kontaktieren, um vielleicht genau diese Fragen auch loszuwerden, was passiert jetzt mit meinen Daten oder wurde jetzt ein Profil erstellt oder bitte löscht die ganzen Sachen wieder, ja? Und von daher, wenn wir das, glaube ich, in Zukunft zumindest mal als, um uns auch ein bisschen abzusichern natürlich, aber auch vor allem als Service gegenüber den Leuten, die zu Hause sitzen, das ganze Ding nutzen, dass sie bei unseren Anwendungen, vielleicht machen auch andere Entwickler, einfach fragen können, Impressum oder was auch immer, ja, und erfahren, wer dahinter steht.
Tim, warum hast du dich eigentlich entschieden, in diesem Bereich Voice Assistant einzusteigen?
Wir haben das zwar Ende 2016, haben Dominik und ich, kennen uns schon sehr lange, haben uns das zusammen irgendwie angeschaut, haben so ein bisschen über den europäischen Markt hinaus die Entwicklung in den USA gesehen und gedacht, okay, wenn das jetzt irgendwann nach Deutschland kommt, dann sollten wir uns das einfach mal anschauen, einfach auch ausprobieren, ob wir damit irgendwas machen können und machen wollen, weil es eben so was ganz Neues war. Ja, und wir auch ein bisschen die Mobile-App-Entwicklung und Web-Entwicklung, das ist schon alles, da gibt es schon sehr viel und da gibt es auch sehr viele Anbieter und sehr viele Agenturen und so weiter. Und wir schauten eigentlich immer nach links und rechts, um zu sehen, was noch so passiert im Technologiebereich. AR und VR hat uns persönlich nicht so richtig gefangen gehabt. Und als das aufkam, haben wir gesagt, okay, lass uns das mal ein bisschen mehr beobachten, ein bisschen deutlicher. Und als dann nach Deutschland kam, haben wir uns dann draufgeschmissen, sage ich jetzt mal, und direkt dann auch auf dem Alexa-Hackathon, den ihr ja veranstaltet habt, vom Hack-Institut in der Wohngemeinschaft in Köln teilgenommen, glücklicherweise irgendwie gewonnen. Und das hat uns tatsächlich auch sehr viel Rückenwind gegeben. Das war wirklich so ein richtiger Schubs in die richtige Richtung, dieses Event. Und seitdem läuft es für uns von Tag zu Tag irgendwie besser. Die Anfragen werden immer mehr. Wir sind immer mehr unterwegs auf Veranstaltungen, dürfen da Vorträge halten, machen Workshops für Unternehmen, machen Projekte für große Unternehmen mittlerweile schon. Und freuen uns, dass wir da genau aufs richtige Pferd gesetzt haben aus unserer Sicht.
Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Teil des Hack-Institute-Teams. Ne? Mit was habt ihr denn gewonnen? Was habt ihr damals eingereicht?
Wir haben damals einem realen Problem gestellt, und zwar, dass wenn zum Beispiel ältere Menschen zu Hause sind und kein oder ein Hausnotrufsystem haben mit diesem roten Knopf am Handgelenk, haben wir uns dem Problem gestellt, was ist denn, wenn ich den mal wieder vergessen habe, nicht bei mir trage oder zum Beispiel genau auf den Arm falle, wo ich den Knopf, auf den anderen Arm, falle und dann nicht mehr den Knopf drücken kann, weil mein anderer Arm dann belegt ist quasi oder verletzt ist. Und da haben wir uns die Vorteile dieses wirklich die USPs der Technologie einfach zu Herzen genommen und gesagt, okay, in dieser Situation, ich kann mich nicht mehr bewegen, ja, oder sehe vielleicht nichts oder was auch immer, kann aber noch sprechen, das war unsere Grundvoraussetzung, da möchte ich mich bemerkbar machen. Und dann haben wir einen Hausnotruf-Skill entwickelt in den 4 Stunden. Und haben es geschafft, dass da am Ende automatisiert ein Anruf getätigt wurde und jemand benachrichtigt wurde, dass jemand anderes Hilfe benötigt. Und das hat die Jury und die Community überzeugt, dass wir da was Sinnvolles geschaffen haben und ein echtes Problem, real existierendes Problem mit lösen. Also nicht komplett natürlich, aber da unterstützen können.
Ja, ich war an dem Tag selbst Teil der Jury und der Skill hat uns doch schon sehr beeindruckt, dass man auch in der kurzen Zeit sowas hinkriegt.
Ja, kurze Zeit, ne? Das sind ja tatsächlich nur 4 Stunden Entwicklungszeit, ne? Also wir haben das ja letztes Jahr, worüber wir gerade sprechen, zum Thema Alexa gemacht. In diesem Jahr vor 10 Tagen hatten wir den Google Home Hackathon, also das Ganze dann für Google Actions gemacht und nur 4 Stunden Entwicklungszeit, vorher eine kurze Einführung. Man schafft erstaunlich viel in der Zeit. Ja, trotzdem ist es eine Herausforderung, ne, das dann auch in 4 Stunden so weit zu treiben. Was kommen denn für Kunden zu euch, zu 169 Labs? Also wer interessiert sich gerade primär dafür? Ihr habt ja auch auf der Website ein paar Beispiele. Vielleicht magst du mal ein, zwei Skills nennen, die ihr da entwickelt habt.
Ja, also das ist tatsächlich wirklich von ganz unterschiedlichen Unternehmen. Das ist zum Teil tatsächlich auch Einzelhandel oder Anbieter, die wirklich Produkte verkaufen und überlegen, ob sie das über einen Voice Assistant auch tun können oder wie sie das tun könnten. Das sind Unternehmen aus der Medienbranche. Also wir arbeiten mit einem TV-Sender oder so einer TV-Sendergruppe aus München zusammen und machen für die also die Radiosachen und gerade experimentieren wir an so einem Video-on-Demand-Skill, der dann für den Echo Show entsprechend funktionieren soll. Aber auch Nachrichten ist ein Thema, also Verlagsszene, sage ich jetzt mal, wo einfach die Unternehmen auf sehr viel Inhalten sitzen, die jetzt ne, fürs Web und für vielleicht auch schon für Audio produziert werden oder für Print. Und die überlegen natürlich, wie können sie da Fuß fassen in dem Bereich, ohne jetzt nur einen Flash-Briefing-Skill, der die letzten Headlines irgendwie raushaut, zu entwickeln. Und die beraten wir jetzt machen da auch schon einen Skill, der jetzt bald im Skill-Store erscheinen wird. Und eben diese aus diesem Hausnotruf-Gedanken oder aus dieser Idee ist tatsächlich eine Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst entstanden. Und da pilotieren wir auch gerade mit Testkunden, also wirklich mit echten Kunden, einem echten Nutzerkreis, die körperlich irgendwie eingeschränkt sind, dass die sich über einen Sprachassistenten mit dem Pflegedienstleister entsprechend in Verbindung setzen können. Ja, und das sind so die Sachen, die aus dem Hackathon zum Teil entstanden sind, weil wir da einfach einen guten Punkt getroffen haben. Und das andere sind tatsächlich Medien, Tourismus. Wir machen also auch für Hotelumfeld auch Tests mit verschiedenen Unternehmen. Und ja, das sind so die drei Branchen, die uns die so herauskristallisiert haben. Also Medien, Healthcare und die ganze Hospitality-Geschichte.
Mhm. Und welche Kunden würdest du dir darüber hinaus wünschen? Also ist das auch für einen Bäcker von nebenan geeignet oder so alteingesessene Mittelständler, die darüber irgendwie was machen wollen? Kommunen oder E-Commerce wird sich mit Sicherheit auch schon auf das Thema gestürzt haben, nehme ich an.
Auf jeden Fall die Kommunen und Städte, alle, die irgendwelche, sag ich mal, Service-Dienstleistungen über vielleicht jetzt noch übers Telefon oder in Form von Beratungszentren oder wie auch immer anbieten, macht das auf jeden Fall Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass ich halt vielleicht sogar halt für auch Menschen, die nicht jetzt unbedingt in unserer Sprache zu Hause sind, ja, und andere Sprachen sprechen, dass ich über so eine Anwendung, die ja multilingual sein kann, zum Beispiel, keine Ahnung, Formulare oder sowas, ja, die ich ausfüllen muss oder sowas, dass ich die finden kann und da meine Daten eingeben kann, ja, oder wenn ich jetzt an die Behördengänge denke. Oder genauso die ganze Medienindustrie, die ganze Radioszene ist sehr spannend. Das sind alles Menschen, die wissen, wie man Content für Audio oder Content, der gehört wird, produziert. Und eigentlich müssten die sich alle so richtig darauf schmeißen. Ja, wir kommen jetzt gerade von den Radio Days in Wien und das ist ein großes Thema. Die Radio Days wurden mit einem Alexa-Skill eröffnet. Ja, da wurde Alexa erstmal angesprochen und die hat quasi die Eröffnungsrede gehalten. Das wird da auch noch ein bisschen dauern, bis die alle, weil es auch zum Teil natürlich Veränderungen in den bestehenden Workflows und Prozessen bedeutet, wenn man Content extra für einen Sprachassistenten aufbereiten muss, aber Chancen gibt es da für viele Unternehmen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Volkmar?
Ich sehe das genauso wie du. Also auch wir mit dem E-Commerce-Bereich haben uns da drauf gestürzt, haben angefangen erstmal mit Content, der relativ gut darauf funktioniert, wie unsere Rezepte anzufangen. Aber ich denke, dass in Zukunft man alles da am Ende rüber machen kann. Also das, was man jetzt alles mit dem Smartphone und mit Apps erledigt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in 10 Jahren da genau das Gleiche dann mit irgendeinem Assistenten, sei es Voice, sei es Touch, sei es irgendwas mit erledigen können.
Die 1Live-Crew war ja tatsächlich auch beim Google Home Hackathon oder zumindest eine Crew von 1Live und hat mal geschaut, wie die ihren Content portiert bekommen auf Google Home und meinten, da gäbe es auch schon die ein oder anderen Stolpersteine, dass die halt nicht so 1:1 diese Übersetzung hinkriegen und da auch nochmal an den Content anpacken müssen. Fand ich aber spannend, dass die diese Gelegenheit genutzt haben, für sich selber mal das Thema zu evaluieren.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch das sagen wir zwar auch seit 6 Monaten oder 9 Monaten schon, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber es ist immer noch der richtige Zeitpunkt. Es wird auf jeden Fall immer der richtige Zeitpunkt bleiben. Aber je früher, desto besser, um einfach jetzt mitzulernen, mit der Technologie auch wachsen zu können. Wenn man eine große Brand ist, dann ist natürlich auf seitens der Technologie auch ein Interesse da, das entsprechend gut zu platzieren, damit einfach große Marken da sind. Es noch mehr Gründe gibt dafür, dass man sich so ein Ding zu Hause hinstellt, ja, einfach um tatsächlich mit den Brands interagieren zu können, die man irgendwie aus seinen sozialen Medien oder ne, eben aus seiner Startseite von seinem Browser irgendwie kennt, zu sprechen zu können. Und das wird, also ich glaube, dass es bald so sein wird, wie es damals mit den Facebook-Seiten und mit den Mobile-Apps auch war, ne, dass die Unternehmen irgendwann sagen, okay, ich muss hier irgendwie stattfinden, weil die Nutzer erwarten das, dass ich da einfach auffindbar bin, ja, weil alle sind da und keiner geht mehr auf eine Facebook-Seite vielleicht, ja, oder installiert tatsächlich eine App auf seinem Handy, sondern der möchte einfach da in dieses Ding reinsprechen und da muss eine Antwort von mir kommen als Anbieter oder als Unternehmen.
Ja, und es ist so ein bisschen ist ja auch gerade wirklich da Wildweststimmung, ne? Also es wird relativ, also das, was es gibt auf dem Markt, erstmal ist es so ein relativ schmales Angebot an Skills und Actions, derzeit noch, zumindest im deutschsprachigen. Ich weiß gar nicht, habt ihr den US-Markt euch mal angeguckt oder den englischsprachigen ganz allgemein?
Das ist relativ riesig. Also gerade beim Google Assistant ist der sehr, sehr groß. Der deutschsprachige Bereich ist leider viel zu klein. Da sieht man vielleicht so zwei Actions, die beim Google Assistant pro Woche dazukommen. Wenn ich das mit Amazon vergleiche, da kommt bei Alexa täglich irgendwie zwei Apps raus, wenn nicht sogar mehr. Also das ist noch im Kommen. Die Leute müssen auch erstmal so an den Google Assistant sich rantrauen. Alexa ist da jetzt schon bekannt, ist ein halbes Jahr länger auf dem Markt. Muss halt die Hürde überwinden und dann halt auch für die andere Plattform entwickeln.
Genau. Also wir haben jetzt in Deutschland etwas über 3000 Skills für Alexa, in den USA über 25.000, glaube ich, und in UK zwischen 8.000 und 10.000, meine ich, und jetzt sind ja gerade Frankreich noch dazu gekommen, Indien, ne, Kanada, Australien, Japan, genau, und es wächst und wächst auf jeden
Fall. Und es ist immer noch ein Bruchteil im Verhältnis zu dem, was an Smartphone-Applikationen draus ist für die Betriebssysteme. Ne? Also es ist immer noch ein unfassbar kleiner Markt im Verhältnis zu dem, was potenziell damit möglich ist. Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, viele von den Skills und Actions, die ich jetzt so ausprobiert habe, jetzt mal eure Rewe-Action ausgenommen, die wirken heute ja tatsächlich noch sehr, sehr einfach. Ne? Also man muss die Befehle sehr häufig genau treffen, Spracheingaben werden nicht richtig verstanden. Ich kann zum Beispiel über meine beiden Lieblingsradiosender nicht über Alexa hören. Also 1Live4 versteht es nicht, weil es immer sagt, 1Live4 oder 1Live5 wurden nicht gefunden. Ich kann es nicht buchstabieren, also die Funktion ist nicht vorgesehen. Und ich kann auch nirgendwo eingeben, dass das Ding das machen soll. Der Gag ist, es hat es am Anfang beim allerersten Aufruf geschafft. Dann habe ich 6 weitere Versuche gebraucht, um es wieder zu erreichen. Und seitdem habe ich es nie wieder hinbekommen. Also das hat sogar, hätte lernen können, dass ich eine bestimmte Eingabe haben wollte, ne? Und hat die ja sogar schon mal getroffen. Und danach tut es das nicht mehr. Das sind halt noch so Frustrationserlebnisse. Und es gibt tatsächlich auch wenige Skills, die so einen Dialog führen, also die Rückfragen stellen. Wird sich das in naher Zukunft verbessern? Ist das eher eine Frage der Nachlässigkeit in der Entwicklung? Oder ist das eine Abhängigkeit der Entwickler von der allgemeinen Sprachengine von Google und Amazon?
Ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Also zum einen sind wir jetzt gerade erst am Anfang, was die Sprachassistenten angeht. Wir haben jetzt die Technik, dass wir es grundsätzlich machen können, sie ist aber halt noch nicht perfekt. Und die hohe Kunst bei den Sprachassistenten ist es, am Ende einen freien Dialog zwischen Computer und Mensch hinzukriegen. An dem Punkt sehe ich uns gerade noch nicht. Wir versuchen es. Wir kommen aber halt aus der Vergangenheit mit diesen Sprachsystemen, die halt so einen Guided Dialog mit dem Benutzer führen, die halt Ansagen machen, was man sagen kann. Das ist das, was man früher gemacht hat mit Telefonansagen oder auch im Auto. Aber ich sehe jetzt schon stark den Wechsel dahin zu freien Dialogen in den Skills und den Actions, die jetzt so auf dem Markt sind. Aber es ist halt, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen.
Ja, da stimme ich vollkommen zu. Wer hätte jetzt vor 10 Jahren oder 12 Jahren gedacht, dass ich irgendwann mal in der Bahn sitze und da meine Überweisungen tätige oder meine Aktien schnell noch kaufe oder was auch immer. Das ist auch jetzt komplett selbstverständlich, solche, sag ich mal, vertraulichen und eher intimen, in Anführungszeichen, Transaktionen einfach von unterwegs aus zu machen. Ja? Und ich glaube, dass wir in 5, also nicht erst 5 Jahren den nächsten Schritt machen, aber glaube ich dann so weit sind in 5 oder 10 Jahren, dass man vielleicht sowas auch ganz natürlich, ja, in seinem privaten Umfeld zu Hause, genauso vielleicht dann auch im Auto, dass man da solche Transaktionen oder was auch immer auch machen kann. Ne? Alles, wo man jetzt nicht unbedingt tatsächlich irgendwie irgendwas anfassen muss oder ein Produkt in der Hand haben muss oder zwangsläufig sehen muss, bevor man es irgendwie kauft. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr viele Produkte, ja, die wir nicht unbedingt oder die wir schon kennen, ja, und wieder kaufen wollen. Das wird auch per Sprache funktionieren. Und irgendwann wird der Zeitpunkt auch kommen, wo wir genauso wie bei allen Google-Angeboten, wo das der Mehrwert dadurch entsteht, einfach das überwiegt, dass ich irgendwie denke, okay, jetzt könnte sein, dass da irgendwie irgendwer meine Daten irgendwo hat. Ja, und das wird auch bei Sprachassistenten einfach passieren, ja, irgendwann.
Sie haben jetzt gesehen, dass in der Vergangenheit so etwa alle 10 Jahre sich die Technologie einmal ganz krass gewandelt hat. Vor etwa 10 Jahren kam das erste iPhone raus. Wenn man nochmal 10 Jahre da weiter zurückblickt, kam das Web raus. Am Anfang hat man immer gesagt, ja, nee, da muss ich nicht mitziehen. Und ich glaube, das haben wir dieses Mal nicht. Diesmal hat man, glaube ich, eher gesehen, so, okay, das ist jetzt rausgekommen, oh, da müssen wir mit draufspringen, da müssen wir nicht noch vorher überlegen, ob das eine Technologie ist, die für uns Sinn macht. Aber beim Smartphone zum Beispiel hat man auch erst gesagt, so, wer will denn sowas kaufen? Ich erinnere mich dann noch an eine Aussage von einem hohen Tier von Microsoft, als er das iPhone gesehen hat, dass sich auch niemand so ein teures Handy sich kaufen würde. Ich glaube, die Frage stellt sich jetzt bei den jetzigen Systemen nicht. Und wenn ich jetzt mal in die Zukunft orakeln würde, wenn wir uns in zehn Jahren weiterdenken, dann ist das Thema wahrscheinlich auch schon ausgelutscht, da steht das nächste vor der Tür. Ich glaube nur, dass diesmal die Kurve, wie die Technologie adaptiert wird, ein bisschen steiler ist als beim Smartphone.
Zumindest in der Geschwindigkeit, ne?
Ja.
Also was für mich ja auch richtig ein Eye-Opener war, war deine Einführung in Dialogflow. Weil ich, um eine rudimentäre Google Action zu machen und direkt zu vertesten, auch auf dem Gerät, und dieses Erlebnis sofort zu haben, ich habe ja was gebaut und dann sehe ich das, ist ja so einfach gestaltet tatsächlich. Also sich durch ein Menü klicken, die Eingaben machen. Komplex wird es in dem Moment, wo ich dann mit Daten aus dem Internet operieren will. Da muss ich anfangen zu coden. Davor brauche ich ja noch nicht mal coden. Aber was man da auch relativ zügig merkt, das ist immens aufwendig, diese ganzen Formulierungen, die möglich sind, vorzudenken. Und eigentlich glaubt man ja so, wir als Menschen sind relativ sprachbegabt, ne? Also wir machen das schon seit ein paar tausend Jahren und es ist eine bekannte Kulturtechnik. Dennoch ist es gar nicht so leicht oder vielleicht auch eine Frage von Faulheit, dann diese Dialoge in der Menge, wie sie notwendig sind, da reinzubringen ins System. Tim, wie geht ihr eigentlich vor, um diese Dialoggestaltung mit dem Kunden zu planen? Habt ihr dafür irgendwie ein bestimmtes Vorgehen, wie ihr das macht? Also gerade du als Experte für UX bei euch?
Wir machen tatsächlich, beginnt es oft mit einem Workshop, den wir machen, in dem wir tatsächlich im ersten Teil die Technologien an sich vorstellen und dann die Best Practices oder Design Principles für Voice-Anwendungen vorstellen und dann aber auch relativ schnell in so einen interaktiven Part übergehen, wo wir einfach mit Stift und Papier Dialoge schreiben und den Nutzer beziehungsweise dann den Sprachassistenten simulieren und das auch tatsächlich in einem Rollenspiel dann ausprobieren. Und das ist so der erste Annäherungsversuch, sage ich jetzt mal, um mal zu sehen, wie einfach ist es denn wirklich dann, ne, sowas zu schreiben oder sowas zu konzipieren oder sowas zu designen. Ja, wenn man das oft auf der Strecke lässt, wenn man denkt, das ist halt einfach nur so, ja, ich stelle eine Frage und dann kriege ich eine Antwort und dann stelle ich vielleicht noch eine und dann bin ich doch am Ziel. Ja, und dass ich aber auf dem Weg dahin 1000 Abzweigungen nehmen kann oder an einer ganz anderen Stelle einsteigen kann im Dialog vielleicht auch, das hat man nicht direkt so auf dem Zettel. Und deswegen ist das ganz spannend, da auch den Kunden dafür zu sensibilisieren, dass es eben nicht so einfach ist und dass man das schon irgendwie gestalten muss. Und vor allem, wenn es irgendwie schief läuft, ne, dass man den Nutzer wieder in die richtigen Bahnen lenkt. Und daraus entstehen dann, sag ich mal, ganz konkrete Anwendungsfälle oder Szenarien oder Prozesse, die wir dann entsprechend in prototypischer Form statisch erstmal auch umsetzen. Und das passiert dann über einen Flowchart oder solche Visualisierungen, bis hin zu einem einfachen Prototypen, wo man einfach dann geskriptet mal mit dem Voice Assistant irgendwie interagieren kann. Ne, und das mal fühlt, wie sich das so anhört, wenn das tatsächlich mal in einer Dialogform passiert.
Wie habt ihr das gemacht bei Rewe Digital? Ihr hattet ja nun euer eigenes Szenario, ne?
Genau, aber wir sind einen ähnlichen Weg gegangen. Wir haben das als Rollenspiel gemacht, haben uns überlegt, was ist unser Use Case, wie können Fragen zu dem Use Case aussehen und dann einfach Mensch zu Mensch das versucht zu verproben, was dann der Kunde sagt, was dann der Assistent antwortet und was dann mögliche Rückfragen sein können. Und dann natürlich auch die Fälle versucht zu berücksichtigen, wo dann eine Eingabe nicht verstanden wird oder der Benutzer plötzlich den Kontext-Switch und was ganz anderes fragt. Da muss man natürlich gucken, dass man da auch den Dialog dann weiterführt oder gegebenenfalls, wenn etwas nicht verstanden wird, den Dialog wieder repariert und zu einer vernünftigen Stelle zurückführt.
Ihr seid ja auch von Amazon gefeatured worden, ne? Mit dem Rewe-Skill.
Nein.
Von Google?
Auch nicht.
Nicht?
Das waren wir, die gefeatured worden sind mit unseren Skills.
Aber Volkmar, du hast mir doch erzählt, dass ihr durch diesen Revisionsprozess da gelaufen seid, weil...
Das ist richtig, das müssen aber alle Apps.
Aber du meintest so, durch so einen ultralangen, weil die so...
Ach so, das ist, wenn du als größere Marke mit Amazon zusammen kooperierst, dann schauen sie sich das halt nochmal genauer an. Die versuchen ja auch zu gucken, wenn sie sich größere Marken auf die Plattform holen, dass auch die Qualität 1A ist. Und sie haben halt viel Wert darauf gelegt, dass unser Skill auch einen hohen Qualitätsstandard erfüllt.
Harte Revision. Okay, gut. Erzählt mir doch nochmal von euren Plänen für 2018. Erste Frage dabei, wird das was mit diesem Apple HomePod?
Nein. Also so wie sie es jetzt halt aufgebaut haben, finde ich, ist es halt schon eine Totgeburt, möchte ich mal so sagen. Dass dieser HomePod letztendlich nur ein verlängerter Arm von deinem iPhone ist, also das Siri auf deinem iPhone, da so wie es jetzt aktuell der Fall ist, der HomePod sich mit deinem iPhone connectet, du Anfragen über, ich glaube, es gibt 7 Domänen, die das Gerät erfüllen kann. Du bist also noch nicht mal frei in der Entwicklung. Und damit Siri dir antwortet von deiner App aus, musst du halt dafür ein Add-on für deine physikalisch installierte App sein auf dem Gerät. Und erst dann kann der HomePod über die Verbindung mit deinem iPhone dir dann da auch eine Antwort zu geben, sofern es die zulässigen Domänen beinhaltet. Also es ist halt ein komplett geschlossenes System, was Apple da macht, und es setzt halt voraus, dass du schon mit einer App installiert bist, die halt so ein Siri-Kit-Add-on integriert hat. Das sehe ich einfach nicht. Das ist halt schöner, teurer Lautsprecher.
Tim, was meinst du? Ist das eine Totgeburt oder macht Apple es richtig und sagt, ja, wir haben jetzt wieder die Funktionen immens eingeschränkt, aber dafür läuft das wenigstens, was wir da reingebaut haben?
Also ich habe auch die Befürchtung gehabt und so wie es aussieht, bestätigt die sich, dass es eben nach wie vor ein geschlossenes System bleiben wird, dass ich jetzt nicht einfach so Siri-only, sage ich jetzt mal, Anwendungen bauen kann, die man sich dann vielleicht nur über den HomePod oder wie auch immer dann oder auch vielleicht auch auf dem Handy dann entsprechend aktivieren kann, sondern dass ich immer auch irgendwie eine Companion oder eigentlich eine App brauche und Siri dann meine Companion-Anwendung dafür ist, um bestimmte Prozesse oder Anfragen dann auch per Sprache ausführen zu können. Und wie der Volkmar richtig gesagt hat, sind das ja, glaube ich, nur 7 oder 8 verschiedene Geschichten, wie jetzt, keine Ahnung, Bild anzeigen, dann auf dem Handy.
Textnachricht
oder
senden.
Text, genau, sowas und Audio abspielen und sowas. Ne? Das klar, deckt das einige Anwendungsfälle auch wieder ab und es wird auch bestimmt irgendwie sich gut anfühlen, als Apple-Nutzer das zu tun, aber es ist natürlich komplett anders als wieder dann jetzt bei Alexa oder auch bei Google, wo man einfach, wo wir einfach eine Masse an Anwendungen haben können, die einfach unabhängig sind, auch vom Smartphone und von anderen Sachen und anderen Eingabemöglichkeiten, ja, und das ist von daher, aber so wie ich das so mitbekomme, ist Siri ja eh so ein Problemkind insgesamt, sag ich mal, im ganzen Apple-Kosmos, ne, dass da die Prioritäten und Verantwortlichkeiten und sowas dauernd sich verschieben und so, und das
Sie haben einfach den Zug verpasst. Also sie waren ja Vorreiter damit gewesen, einen sprachgesteuerten Assistenten anzubieten. dann haben sie rausgehauen und dann haben sie ihn einfach liegen gelassen. So fühlt es sich zumindest an, dass halt keine weitere Entwicklung mehr reingesteckt wurde oder immer nur, dass zum jährlichen Update von dem iOS mal ein paar neue Features in Siri reinkamen. Ja. Sie haben da vollkommen halt den Trend verschlafen.
Ja. Ich bin da auch mal sehr, sehr gespannt, weil ich jetzt erstmalig wirklich das Bauchgefühl habe und sage, da könnten sie sich mit selber ins Knie schießen. Also, dass sie jetzt das nicht so öffnen, das System, als dass man damit auch diesen kompletten Funktionsumfang wie bei Google Home und den Echo-Geräten irgendwie erreicht. Also bislang haben die ja sehr geschickt auch Funktionen eingespart, ne, und uns vorenthalten, damit wir damit nicht verwirrt werden. Aber an der Stelle, glaube ich, läuft das auch nicht so richtig. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir haben ja schon, also eigentlich hatten wir vor, ein HomePod Hackathon wieder zu machen, also wir sind vor Our Venture, nur wie?
Das ist die große Frage, genau. Was hacken wir? Ja. Also zerhacken wir das Ding einfach? Oder
also nicht nur, dass sie uns diese Schwelle extrem hoch gemacht haben mit 400 Euro pro Gerät, ja, und üblicherweise sind das ja auch dann beliebte Preise für solche Veranstaltungen, abgesehen davon, dass man wenigstens Repräsentanten gerne da hätte, ne, für die Veranstaltung oder auch sonst im Lab.
Ja.
Aber derzeit geben sie uns da echt gar keinen Anlass. Naja, bei euch bei Rewe Digital, wie geht 2018 weiter?
Wir werden natürlich weiter an den Assistant arbeiten und die restlichen Features, die wir noch für die Rewe-App schon drin haben, auch natürlich sukzessiv nachziehen.
Gibt es da irgendein Feature, was da schon, das Deployment vor der Tür steht, wo es schon klopft?
Es gibt welche, ja.
Okay, wir warten gespannt. Und bei euch, Tim?
Ja, also wir werden uns vergrößern wollen und müssen, weil die Anfragen immer mehr werden von Tag zu Tag und Woche zu Woche. Wir sind jetzt auf vielen Veranstaltungen unterwegs und haben die Möglichkeit, da zu sprechen und Vorträge zu machen und auch Workshops zu geben für Unternehmen. Und wir sind auf jeden Fall auf Skalierungskurs, würde ich jetzt mal sagen. Wir suchen auch jetzt, also wenn das jemand hört und Interesse hat, in diesen Markt, in diesen spannenden Wachstumsmarkt irgendwie einzusteigen, kann sich gerne bei uns melden. Wir suchen Werkstudenten, wir suchen Freelancer, die uns unterstützen, um diese, ja, dem Herr zu werden der ganzen Sache. Und ja, jetzt werden in Kürze werden ein, zwei wirklich spannende Projekte von uns in den Markt gehen. Das eine ist, wie gesagt, aus dem Bereich Nachrichten, das andere ist aus dem Bereich Fitness und Sport. Und ja, das heißt, es wird so weitergehen und ja, wir treiben unser Meetup weiter mit bots.cologne, wo auch jeder herzlich eingeladen ist, vorbeizuschauen und sich zum Thema Voice Assistant und Text-Chatbots auszutauschen. Und ich glaube, dass wir in einem Jahr, vielleicht machen wir dann eine Jubiläumsfolge zum Hack-Institute-Podcast, die 100. Ausgabe, und schauen auf ein echt verrücktes Jahr zurück.
Ah, ich bin gespannt. Die Kontakte verlinke ich natürlich gerne auch in den Shownotes.
Super.
Folg mal, wie sieht es bei euch aus? Braucht ihr auch noch Leute?
Natürlich, wir suchen auch weiterhin Leute, die uns bei der Entwicklung von Sprachassistenten unterstützen, sei es Entwickler, sei es Voice Interface Designer, alles rundherum zu dem Thema wird bei uns noch gesucht.
Ich bilde euch die ja gerade aus, ne? Das Semester hat wieder angefangen und ich habe wieder meine Medienwirte von der Rheinischen Fachhochschule. Und mit denen machen wir jetzt tatsächlich in zwei Gruppen, mehr Teilnehmer habe ich auch nicht, machen wir Voice User Interfaces. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich komme da sehr wahrscheinlich nochmal auf euch zu für die Jury, ja, für die Bewertung am Semesterende. Aber bis dahin sind es noch 7 Wochen. Gut, ich danke euch vielmals für das informative Gespräch. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Das war der erste Hack Institute Podcast. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao,
ciao.
Das Mikrofon ist stumm geschaltet.